die Erinnerung vergessen. Das hat zumindest die sächsische Staatsregierung. Der Zwangsarbeitergedenkstätte in Leipzig droht das aus. Denn Geld für die Aufrechterhaltung des Erinnerungsortes scheint in Sachsen niemand übrig zu haben. Dieses wird stattdessen für Werbekampagnen ausgegeben, die uns erzählen, was für ein schönes, tolerantes Sachsen wir haben. Das Gedenken an die faschistische Vergangenheit gehört dazu scheinbar nicht. Auf dem Gelände der ehemaligen Hugo Schneider AG, bekannt geworden unter dem Namen Hasak, befindet sich der einzige Ort in Sachsen, der Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen gedenkt. Träger ist der Förderverein Dr. Margarete Blank. Die Gedenkstätte lebt bisher von ehrenamtlichem Engagement und der Arbeit einer ABM-Kraft. Ende des Jahres soll diese gestrichen werden und die Gedenkstätte für die Zwangsarbeiterinnen in der Hasak müsste schließen.
Die Hasak war ursprünglich eine Lampenfabrik gewesen. Bereits im Ersten Weltkrieg begann der Konzern jedoch mit der Herstellung von Rüstungsgütern. Der endgültige Wandel von einem Lampen- und Metallwarenhersteller zu einem Rüstungskonzern vollzog sich schließlich mit der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten. Neben der Errichtung unzähliger Fabrikanlagen kaufte der Konzern Betriebe im besetzten Polen auf. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges produzierte die Hasak fast ausschließlich für den Bedarf des Militärs. Im Auftrag des Heeres wurden Munition, Granaten, Minen, Sprengkörper sowie vor allem Panzerfäuste hergestellt. Die Hasak entwickelte sich schnell zu einem gewaltigen Rüstungsunternehmen. Zu Beginn der 40er Jahre war sie der größte Rüstungskonzern im Raum Leipzig. Die Unternehmensleitung der Hasak setzte sich ausschließlich aus NS-Funktionären zusammen. Alle Beschäftigten in den führenden Positionen der Hasak waren in der SS, SA oder zumindest in der NSDAP organisiert. Generaldirektor des Konzerns war ab 1935 Paul Budin, ein SS-Sturmführer. Die wichtigsten Hauptaktionäre der Hasak stellten die Dresdner Bank und die Allgemeine Deutsche Kreditanstalt in Leipzig dar. Mithilfe der von ihnen bereitgestellten Kredite war es der Hasak überhaupt erst möglich, sich zu einem führenden Rüstungsunternehmen zu entwickeln. Der Erfolg der Hasak während des Zweiten Weltkrieges basierte vor allem auf dem skrupellosen Einsatz tausender Zwangsarbeiter. 1944 zwang der Konzern mehr KZ-Häftlinge als jede andere deutsche Privatfirma zu unmenschlicher Schwerstarbeit. Insgesamt 40.000 Zwangsarbeiter schufteten unter menschenverachtenden Bedingungen für die Hasak. Der Großteil der Zwangsarbeiter waren Frauen. Vor allem Jüdinnen und Sinti und Roma wurden in den in Deutschland und im besetzten Polen gelegenen Betrieben zur Produktion von Rüstungsgütern gezwungen. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges hatte das Unternehmen damit begonnen, jüdische Häftlinge in den polnischen Betrieben zur Arbeit zu zwingen. Kurze Zeit darauf wurden Zwangsarbeiter aus dem Ausland auch in die deutschen Standorte deportiert. Die Ausbeutung von Zwangsarbeiterinnen nahm daraufhin in der Hasak immer größeren Umfang an. In Nähe der einzelnen Hasak-Werke wurden KZ-Außenlager errichtet. Diese von der Hasak geführten Außenkommandos waren dem KZ Buchenwald unterstellt. Von Buchenwald aus wurden tausende Frauen von der SS in diese Außenlager verlegt und an die Industrie verkauft. Charlotte Zeitschel, Zeitzeugin und heutige Vorsitzende des Fördervereins, erinnert sich.
In der Hasak war das so, es war eines der größten KZ-Außenlager, die es in Deutschland gab. Hier waren aber vorwiegend Frauen. Alleine in der Hasak in Leipzig waren zwar umschichtig, manche gingen, manche kamen wieder, und dann entsprechend hatten wir über 5000 weibliche KZ-Häftlinge. Dann dazu gab es tausende von Häftlingen in den Außenbetrieben der Hasak in Altenburg, in Meuselwitz, in Tauchau vor allen Dingen und dann im Ausland in Kamienna in Polen und in Schlieben im jetzigen Land Brandenburg.
Der massenhafte Einsatz von Zwangsarbeiterinnen erfolgte in der Hasak mit der bestialischen Absicht, die Menschen durch Arbeit zu vernichten.
Hier wurden ja nur Bodenraketen und nur Signalmunition und Ähnliches hergestellt. Die mussten die Munition polieren, die mussten die schweren Panzerfäuste heben. Und was die schlimmste Arbeit war, das war sowohl im Leipzig als auch im Taucherbetrieb und im Betrieb in Kamienna, sie mussten die Panzerfäuste mit Pulver füllen. Und eine Überlebende hat in ihrem Buch geschrieben, unter dem Titel Der Tod kam in Gelb. Das heißt, das Pulver war so gesundheitsschädigend, was das die Leber zu fressen hat, die Lunge zu fressen hat. Die Haut wurde gelb, die Haare wurden gelb. Und letztendlich sind sie, wenn sie lange darin gewesen sind, in den Bunkern, sind sie einfach daran gestorben.
Hinzu kam mangelnde Ernährung, miserable hygienische Zustände sowie ständige Misshandlung. Krankheiten, Hunger und Folterung kosteten tausende Menschen das Leben. Arbeitsunfähige oder geschwächte Frauen wurden selektiert und brutal hingerichtet. Tausende wurden Opfer der auf den Werksgeländen durchgeführten Massenerschießung. Wenige Tage vor dem Einmarsch der amerikanischen Streitkräfte stoppte die HASAK ihre Produktion. Doch das Leid der Frauen ging weiter. Ein letztes grausames Verbrechen der HASAK begann. Die noch lebenden Frauen wurden von der SS auf einen langen Todesmarsch geschickt, den viele nicht überlebten.
Es gab ja dann 1945 eine ganze Reihe Überlebende. Nun hieß aber der Slogan Vernichtung durch Arbeit. Das heißt, die mussten raus aus den Betrieben, die mussten überhaupt weg von Deutschland. Die deutschen Nazis konnten die Schande nicht in der neuen Generation und der neuen Gesellschaft zeigen. Also mussten sie weg. Und da entstanden die ganz bösartigen sogenannten Todesmärsche. Und da die Märsche so grausam waren, so strapaziös, sind die einfach in die Geschichte als Todesmärsche eingegangen. Die letzte Sammelstelle für KZ-Häftlinge war in den Erlerwerken in Abnaundorf. Und dort war die Sammelstelle für alle KZ-Häftlinge, die hier aus Leipzig verschwinden mussten. Dazu gehörten die Häftlinge der Hugo Schneider AG, die Häftlinge der Erlerwerke und da gehörte Taucher dazu, also alles, was hier in der Umgebung gewesen ist. Der Abmarsch dieser Häftlinge erfolgte am 13. April 1945. Aber es wird geschätzt, dass mindestens 2000 KZ-Häftlinge auf den Marsch quer durch Sachsen gingen und mussten dann marschieren, alles zu Fuß, möchte ich sagen. Alles zu Fuß über den Erzgebirgskamm bis nach Teplitz-Schönau, Teplitze nach dem neuen Begriff. Und dort gab es einen Ortsteil, der hieß Krupka. Und in Krupka gibt es ein Denkmal, das heute noch steht, von den tschechischen Freunden gepflegt wird. Und auf dem Denkmal steht, dass nicht mehr als, ich glaube, 350 oder 351 Häftlinge dort wirklich angekommen sind. Alle anderen sind auf der langen Wegstrecke gestorben, erschlagen worden, erschossen worden. Und die überleben aus den Allerwerken, ein Flugzeugwerk, ganz hier in der Nähe, wo auch die Hugo Schneider Aktiengesellschaft war. Die sind den gleichen Weg gegangen und wer dort nicht konnte, der wurde am 18. April in einer Baracke eingesperrt, angeblich zum Essen geholt. Und als sie in den Baracken waren, wurde die Baracke zugenagelt, die Fenster mit Decken verhängt, mit Kerosin übergossen und angebrannt. Angebrannt, die Menschen, über 300 Menschen waren in den Baracken, die sind ganz erbärmlich verbrannt.
In ganz Deutschland und in den besetzten Gebieten mussten Menschen für die Deutschen arbeiten. Die ersten waren polnische Kriegsgefangene, die nach Deutschland verschleppt wurden. Sie unterlagen strengen Vorschriften, mussten in Lagern wohnen, die sie nur zur Arbeit verlassen durften, und der Lohn reichte gerade aus, um sie als Arbeitskraft zu erhalten. Erbrachten sie dennoch nicht genug Leistung, erwarteten sie drakonische Strafen oder der Tod. Die Aufrechterhaltung dieses umfangreichen Apparates erforderte freilich auch die Mitwirkung Zehntausender Deutscher, die auf den Bauernhöfen, in den Werken oder in den Behörden über das Schicksal der Zwangsarbeiter entschieden. Zu Protest führte diese unmenschliche Behandlung der sogenannten Ostarbeiter dennoch nicht. Vielmehr profitierten die meisten Deutschen gerne von den billigen Arbeitskräften. Nachdem der deutschen Industrie die Ausbeutung polnischer Arbeitskraft nicht mehr genügte, beschlossen Hitler und Göring 1941 auch den Einsatz sowjetischer Kriegsgefangener und Zivilarbeiter. Diese wurden noch schlechter behandelt als die Polen. Sie waren unter unmenschlichsten Bedingungen untergebracht und die spärliche Kost bestand unter anderem aus Katzen- und Pferdefleisch. Bereits auf geringste Verstöße gegen die strengen Vorschriften stand die Todesstrafe. Die Deutschen wollten eine unerschöpfliche Menge an Menschen, die ihnen beliebig zur Verfügung stand. Die meisten der sowjetischen Kriegsgefangenen waren aber schon in den Gefangenenlagern durch Kälte, Hunger oder durch Erschießungen umgekommen. Die Gier der deutschen Industrie nach billiger Arbeitskraft konnte also nicht gestillt werden. In sogenannten Anwerbungskampagnen wurden deshalb aus den besetzten Gebieten noch mehr Menschen brutal deportiert. In der Landwirtschaft war im August 1944 jeder zweite Beschäftigte ein Zwangsarbeiter und im Bergbau- und Metallbereich etwa jeder dritte. Ihre Zahl betrug fast 8 Millionen und die Bedingungen, unter denen sie leben mussten oder eben starben, waren qualvoll. Immer wieder kam es zu Misshandlungen, Vergewaltigungen und Morden durch Deutsche. Wegen der schlechten Ernährung und der miserablen Unterbringung, teilweise mussten die Zwangsarbeiter in Höhlen oder Tunneln leben, grassierten auch Krankheiten. Manche Firmen beschwerten sich sogar, dass die Arbeiter wegen der Unterernährung zu wenig Leistung erbrachten. Aber die rassistische Ideologie kam vor den wirtschaftlichen Erwägungen. Die Behandlung der Juden stand von Anfang an unter einem anderen Vorzeichen. Zwar wurden auch sie in den KZ zur Arbeit herangezogen, aber durch diese Arbeit sollte vorwiegend die Vernichtung beschleunigt werden. Erst ab 1940 wurden die Juden systematisch vor allem in der Rüstungsindustrie eingesetzt. Sie wurden in arbeitsfähig und in nicht arbeitsfähig selektiert, aber fast 90% galten als nicht arbeitsfähig und wurden gleich ermordet. Die anderen mussten arbeiten. Einen Schutz vor dem Tod bot die Zwangsarbeit dennoch nicht. Viele starben schon nach wenigen Wochen an den Folgen der Arbeit und der unmenschlichen Versorgung oder sie wurden ermordet, weil sie die vorgeschriebenen Arbeitsleistungen nicht erbrachten. Dem Einsatz jüdischer Häftlinge in Deutschland und in besetzten Gebieten gingen erbitterte Diskussionen zwischen der Wirtschaft und der NSDAP voraus. Denn deren vordringlicher Plan war die Vernichtung allen jüdischen Lebens. Die Wirtschaft hingegen wollte von billigen und schnell ersetzbaren Arbeitskräften profitieren. Das Primat des Vernichtungsgedanken setzte sich schließlich durch. Wie viele Menschen in Deutschland Zwangsarbeit leisten mussten und wie viele von ihnen das nicht überlebt haben, lässt sich kaum sagen. Nach 1945 jedoch wurde das Schicksal der Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen in Deutschland kaum thematisiert. Jahrzehntelang weigerten sich die meisten Firmen, Entschädigungen zu zahlen. Nur auf massiven internationalen Druck, der die deutschen Geschäftsbeziehungen ins Ausland bedrohte, wurde 1999 ein Entschädigungsfonds vereinbart. Die Auszahlung war allerdings an die Sicherheit gegenüber weiteren Entschädigungsforderungen gekoppelt. Erst 2001, also fast 60 Jahre nach Kriegsende, wurde das Geld ausgezahlt. Viele der ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter erlebten das nicht mehr. Zwar riefen die Auseinandersetzungen um die Entschädigungszahlungen das Schicksal der Zwangsarbeiter hin und wieder in Erinnerung, aber eine tatsächliche Auseinandersetzung mit dem Thema gab es nach 1945 in Deutschland nicht.
Die einzige Zwangsarbeiter-Gedenkstätte Sachsens steht nun vor dem Aus. Das hängt unter anderem mit der Erinnerungspolitik in Sachsen zusammen. Das sächsische Gedenkstättengesetz setzt die Verbrechen der Nazis mit denen des SED-Regimes gleich und relativiert damit den Holocaust. Wenn sich bis Ende des Jahres keine Finanzierungsmöglichkeiten für die Gedenkstätte finden lassen, dann werden die Opfer des Faschismus in Sachsen noch mehr in Vergessenheit geraten.